Morgen, morgen, nur nicht heute. Manchmal fühle ich mich, als wäre das die Beschreibung meines Lebens. Meine To-Do-Liste wächst und wächst und wächst und ins Heute passt überhaupt nichts mehr rein. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Ich sollte eigentlich noch das Auto putzen, seit langem mal wieder, die Predigt schreiben, ich sollte Umzugskisten ein- oder auspacken und das alles neben dem, was sowieso ansteht. Wohnung putzen, einkaufen, essen, kochen, arbeiten. Und dann kommt auch noch das dazu, was ich tun will. Genießen. Vielleicht ein paar Stunden in der Werkstatt verbringen, ein gutes Buch lesen, heute Abend Champions League Finale schauen, der Joshua ist schon richtig gekleidet. Das passt gar nicht alles rein. Da fällt vieles vorne und hinten runter. Morgen, morgen, nur nicht heute. Beschreibt es vielleicht auch dein Leben? Heute ist besser als morgen. Es geht ums Jetzt. Alles, was du heute nicht erledigst, musst du dann morgen machen. Alles, was du heute verpasst, könnte morgen schon nicht mehr nachzuholen sein. Man lebt nur einmal. Carpe diem, sagt man, wenn man sehr gebildet ist. YOLO, sagt man, wenn man eher jugendlich ist. Das heißt, you only live once. Man lebt nur einmal. Nach uns die Sinnflut. Heute, darum geht's. Leben im Hier und Jetzt. Den Moment ganz auskosten. Und dann dieses Thema Ewigkeit. Warum sollte ich denn jetzt schon an Ewigkeit denken? Ich lebe doch. Ich habe noch so viel zu erleben. Meine To-Do-Liste ist so lang. Für den Tod habe ich keine Zeit, auch nicht für das, was danach kommt. Ich lebe jetzt. Ich glaube, wir sind da ein Stück weit gefangen und unter Druck. Wir fühlen uns gezwungen, das Beste aus dem Hier und Jetzt rauszuholen. Szenenwechsel. Morgen, morgen, nur nicht heute. Ich warte auf morgen, auf das, was kommt. Es gibt so viele Dinge in der Zukunft, auf die ich warte. Ausreisen nach Malawi zum Beispiel. Und gleichzeitig auch so viele Fragen. Wie wird das überhaupt werden? Wann geht's tatsächlich los? So Corona-bedingt weiß man das ja nicht so sicher. Wird es klappen mit dem Sprachelernen? Werden wir ankommen? Viele Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Die Zukunft liegt vor mir. Manches kann ich beeinflussen, aber vieles auch nicht. Ich kann nicht alles planen und mein Einfluss ist einfach begrenzt. Ungewissheit macht sich breit. Morgen, morgen, nur nicht heute. Zukunft liegt vor jedem von euch. Da bin ich mir sehr sicher. Es gibt niemanden in diesem Raum, der keine Zukunft hat. Der eine jubelt vielleicht innerlich, wenn er daran denkt. So viele tolle Dinge und Ereignisse erwarten ihn. Der andere fragt sich, kann das überhaupt alles gut gehen? Vielleicht würde ja auch jemand am liebsten rückwärts in der Zeit gehen, gar nicht nach vorne, sondern lieber immer weiter von der Zukunft weg. Wo führt unser Leben hin? Was gibt es für ein Ziel und ist das Ziel überhaupt erstrebenswert? Ewigkeit? Liegt das nicht noch hinter meiner Zukunft, also hinter dem, was noch alles kommt? Kommt nicht erst das, worauf ich so lange warte oder das, wovor ich mich schon so lange fürchte? Für die Ewigkeit, da habe ich doch jetzt keinen Kopf. Da denke ich dran, wenn das alles mal vorbei ist. Ich glaube, auch hier sind wir ab und zu gefangen, gehetzt, voller Sorge oder eben verklärt, verträumt mit dem Kopf in den Wolken, weil wir das Morgen schon im Blick haben müssen. Morgen, morgen, nur nicht heute. Für mich fühlt es sich manchmal so an, als wäre ich zwischen diesen zwei Dingen gefangen, gefesselt. Die erste Kette ist die Beschränktheit aufs Jetzt. Die zweite ist die Beschäftigung mit morgen. Und genau in diese Beschränktheit, genau in diese Gefangenschaft spricht Gott durch den Propheten Jesaja ein Machtwort. In Jesaja 65, Vers 17, da schreibt er: Siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken. Es kommt niemandem mehr in den Sinn. Gott spricht und wir werden frei. Gott reißt uns heraus aus diesem Beschäftigung mit dem Heute und dem Morgen. Er spricht von seinem neuen Himmel und seiner neuen Erde. Gott schafft etwas Neues und Gott allein hat die Kraft, wirklich was grundlegend Neues zu schaffen. Wir können schon irgendwie kleine Dinge bauen oder Dinge, die es schon gibt, umformen. Aber wirklich was Neues schaffen, das können wir nicht. Aber Gott schafft neu. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Immer wieder haben Christen und Nichtchristen in der Geschichte versucht, so ein Himmelsreich auf der Erde zu bauen, es wirklich alles perfekt zu machen, alles so zu lenken, dass es wirklich richtig himmlisch ist. Der Philosoph Karl Popper hat dazu aber einen ganz interessanten Satz gesagt. Er sagt, der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle. Wo Menschen versuchen, den Himmel auf Erden zu schaffen, geschieht das immer gegen irgendjemanden. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Jemand, der gerne Fisch isst oder Meeresfrüchte, wie auch immer, für den ist das himmlisch, für den ist es vielleicht das Allerbeste, weil es für ihn dieser Geschmack so herrlich ist. Und am besten will er das natürlich für alle. Jeden Tag Fisch essen. Nur noch Fisch, die ganze Zeit. Für mich wäre das die Hölle. Ich hasse Fisch. Er würde zwar für sich den Himmel schaffen, für sich und alle Fischliebhaber, aber jeder, der anders denkt oder anders schmeckt in dem Fall, ist ausgeschlossen. Wer eine andere Meinung hat, der wird abgewertet, ist weniger wert. Ein Himmelsreich schaffen, ein wirklich neues und himmlisches Reich, das kann Gott alleine. Und Gott wird diese Welt irgendwann von Grund auf verändern. Er sprengt die Ketten. Und Gott richtet jetzt unseren Fokus auf seine Ewigkeit, auf seine Neuschöpfung. Das löst uns heraus aus aller Beschränktheit. Ich muss heute nicht alles schaffen. Denn worauf es ankommt, das schafft Gott. Ich darf auch Dinge verpassen, denn Gott schafft etwas Neues, das uns das Alte völlig vergessen lässt. Er sprengt die Ketten. Heute ist nicht alles und morgen hat nicht das letzte Wort. Gottes Ziel, die Ewigkeit, ist so gut, dass all unsere schönsten Erlebnisse himmelweit übertroffen werden und all unsere schlimmsten Erlebnisse vollkommen aufgewogen werden. Wir können uns freuen auf das, was Gott für uns vorbereitet. Und wer mit Jesus lebt, der bekommt auch schon so einen Vorgeschmack darauf. Deswegen ist es gut, wenn wir die Ewigkeit in den Blick nehmen. Wir denken daran, dass Gott alle Ketten sprengt. Und das macht uns frei. Ich könnte hier jetzt Amen sagen und vielleicht gäbe es den einen oder anderen, für den das auch schön wäre, wenn es einfach jetzt vorbei wäre. Aber dann wäre der Gottesdienst ja auch ganz schön schnell vorbei, es ist ja nicht mal 6:30. Und ich bin mir sicher, ihr wisst alle gar nicht, was ihr mit diesem schönen, lauen Sommerabend anfangen sollt. Deswegen gehe ich einfach noch ein bisschen tiefer in den Text rein. Jesaja sagt nämlich noch mehr über dieses Neue. Er wird ganz konkret. Er macht greifbar, wie sich dieses Neue für uns anfühlen wird. Und ich habe euch 4 kleine Punkte, die aus dem Text, aus den Versen, die danach kommen, deutlich machen, wie die Ewigkeit aussehen wird. Der erste Punkt ist, wir werden erneuert. Vieles, was wir erleben, hat leider oft 2 Seiten. Man kennt ja die sprichwörtlichen 2 Seiten der Medaille. Für mich zum Beispiel Süßigkeiten essen. Das ist sehr passend, dieses Abschiedsgeschenk. Ich liebe Süßigkeiten essen. Und jetzt vor allem in den zurückliegenden Wochen und Monaten, ne, gerade am Anfang so im März, als man dann jeden Abend zu Hause war und dann sitzt man auf dem Sofa, spielt ein Spiel oder schaut einen Film und was macht man? Natürlich, man isst nebenbei irgendwas. Das bereitet mir große Freude in dem Moment. Aber es gibt auch Dinge an meinem Körper, die sich darüber nicht so freuen. Meine Zähne zum Beispiel, mein Zahnarzt, der freut sich dann wieder, weil da kann er was verdienen an mir. Oder die Besitzer von Fitnessstudios, die können dann auch was verdienen an mir. Aber das ist diese negative Seite. Ne? Süßigkeiten, total super, aber Karies, nicht so cool. In Vers 18 sagt Gott dann, vielmehr jubelt und jauchzt ohne Ende über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zum Jubel. Gott sagt, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen. Da wird nur noch gejauchzt und gejubelt. Nichts anderes. Da wird nicht geweint, nicht geschrien. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jerusalem zu der Zeit war. Da war nichts mit Jauchzen, nichts mit Freude. Da war Gefangenschaft, Zerstörung. Da war kein Leben, kein Gottesdienst. Alles lag brach. Und woher kommt diese Hoffnung? Weil die Juden so tüchtige Leute waren, weil sie immer an sich selbst geglaubt haben, dass sie es schaffen werden, weil sie so erfinderisch waren, weil sie es immer geschafft haben, den eigenen Karren aus eigener Kraft aus dem Dreck zu ziehen? Nein, die Hoffnung kommt von Gott. Er sagt, ich mache alles neu. Und er verspricht, wenn ich das gemacht habe, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann wird die Medaille nicht mehr auf die andere Seite gedreht. Dann bleibt die Medaille auf der schönen Seite. Dann ist Schluss mit Ambivalenz, mit dieser Zweiseitigkeit, mit diesem Zwiespalt. Bist du Jerusalem? Bin ich Jerusalem? Liegen wir brach? Ich fühle mich eigentlich so, wie ich jetzt hier stehe, ganz gut. Bisschen müde vom Umzug, aber ist in Ordnung. Ich habe Hoffnungen, Träume, mein Leben läuft im Großen und Ganzen. Oder? Weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Ich denke, auch ich bin Jerusalem. Auch ich habe es nötig, dass Gott mir hilft und mich neu macht. Ich habe auch zwei Seiten. Ich habe gute Seiten, Stärken. Dinge, wo es wirklich zum Tragen kommt oder wo man es wirklich sieht, dass ich ein Ebenbild Gottes bin. Aber ich habe auch schlechte Seiten, wo dieses Ebenbild verfälscht, zerrissen, unklar gemacht wurde durch das, was die Bibel Sünde nennt, dass ich ohne Gott lebe und es manchmal auch bewusst tue, dass ich sage, Gott, ich brauche dich nicht. Das macht etwas mit mir. Ich sollte Gottes Bild sein, aber ich bin es nicht. Dieses Bild ist verschwommen und verfärbt. Aber Gott hat dieses Ruder schon rumgerissen, hat den Neubeginn eingeleitet, hat meine Sünde auf sich genommen und dafür gesorgt, dass sie vorbei ist. Dass sie mich nicht mehr beherrscht. Er sorgt dafür, dass ich jetzt mit ihm leben kann. Und wo Menschen mit Jesus leben, dann nimmt er ihr Leben in die Hand und verändert es. Da passiert Veränderung. Paulus kann das schreiben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Da ist schon was von diesem Neuen da. Dann wird das Bild Gottes wieder klarer und schärfer. Und wenn die Ewigkeit beginnt, dann wird's fertiggestellt. Dann wird's vollendet. In der neuen Existenz, im neuen Leben, da werden wir vollkommen und neu sein. Da wird Gottes Bild in uns wieder sichtbar. Johannes kann im ersten Johannesbrief schreiben, wir werden ihn sehen und wir werden sein wie er. Dann sind wir nur noch zum Jubeln geschaffen, nur noch zur Freude. Das wird sein wie Süßigkeiten essen, nur ohne Karies und ohne dick werden. Der zweite Punkt, wir werden ersehnt. In Vers 19 spricht Gott, ich werde über Jerusalem jubeln und frohlocken über mein Volk. Nie mehr hört man dort lautes Weinen und Klagegeschrei. Nicht nur für uns ist die Ewigkeit Grund zur Freude, nicht nur für uns wird es da super sein. Auch für Gott selbst ist die Ewigkeit ein riesiger Grund zur Freude. Warum braucht Gott die Ewigkeit, um sich zu freuen? Vielleicht fragst du dich das. Schließlich ist Gott doch Gott. Der könnte sich doch eigentlich immer freuen, oder? Also ich denke mir, es kann gar nicht so schrecklich sein, allmächtig zu sein und allwissend zu sein und da im Himmel zu wohnen. Ich stelle mir das gar nicht so schlimm vor. Aber für Gott fehlt was ganz Entscheidendes. Gott wünscht sich die Ewigkeit, nämlich nicht ohne dich und mich. Gott wartet auf uns, Gott wartet auf seine Menschen. Und seit 1. Mose Kapitel 3 arbeitet Gott auf dieses Ziel hin. Jahre und Jahrtausende begleitet er Menschen und Völker, er schließt Bünde, er ist treu, er rettet, er kümmert sich, er hilft aus Bedrängnis. Und die Geschichte wiederholt sich ständig. Obwohl Gott treu ist, verlassen ihn die Menschen ein ums andere Mal. Ich hatte eine Zeit lang ein Auto, das war ziemlich schrottig, deswegen hatte ich es auch nur ein halbes Jahr. Und in diesem Auto, da ist was passiert. Und zwar, wenn man die Tür aufmachen will, dann funktioniert es über so einen Seilzug. Und dieser Seilzug ist bei der Fahrertür natürlich gerissen. Bei jeder anderen Tür wäre es mir egal gewesen. Aber bei der Fahrertür war das wirklich ärgerlich, weil dann musste man immer zum Aussteigen auf den Beifahrersitz klettern, was vor allem, wenn man es eilig hatte oder im Parkhaus oder so, das ist dann irgendwie nicht so schön. Das hat mich super genervt und dann wollte ich es natürlich reparieren. Dafür geht man ja nicht in die Werkstatt, ne? So ein dünnes Stück Draht, das kriegt man ja selber hin. Und ich saß da im Auto und ich habe stundenlang probiert, diesen Seilzug wieder einzuhängen und es war einfach furchtbar. Ich habe es probiert und probiert und irgendwann beim gefühlt tausendsten Mal ist dann diese Lasche wirklich über diesen Haken gefallen und es hat funktioniert. Und ihr hättet sehen müssen, ich saß im Auto und ich habe gejubelt, weil es endlich, endlich funktioniert. Wie viel mehr wird Gott sich freuen, wenn er endlich an sein Ziel kommt, nach viel, viel, viel mehr als tausenden Versuchen und Jahren. Er wartet auf uns und er freut sich jetzt schon darauf. Wir werden erwartet. Ein dritter Punkt, wir werden gehört. In Vers 24 heißt es dann, so wird es sein, ehe sie rufen, antworte ich. Während sie noch reden, höre ich. Während meinem Studium habe ich in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit Geflüchteten. Und wie das ist, wenn man in Deutschland wohnt, in so einem Haus, dann macht man einen Putzplan, ne, wo dann jeder weiß, wann er dran ist. Und es war in Bad Liebenzell, also im Schwabenland, und da gab es die Kehrwoche. Für die Nicht-Schwaben, es war dort Treppenhaus fegen und wischen und auch vorm Haus. Und jetzt war einer meiner Mitbewohner, war genau diese Aufgabe zugeteilt, Kehrwoche. Der hat leider sehr schlecht Deutsch gesprochen und als es dann drauf ankam, die Kehrwoche zu machen, hat er sich geweigert. Er hat ja schon vor 2 Wochen das Treppenhaus gekehrt. Und dann sagt er auch, er hat schon genug gemacht, er könne auch nicht jede Woche Kehrwoche machen, er habe auch anderes zu tun, er muss auch arbeiten gehen, das sei total unfair. Und diese Situation, das hat mich sehr belastet, weil wir ja alle in einer Wohnung leben und man läuft sich auch ständig über den Weg. Und es war auch sehr mühsam, ihm das alles zu erklären. Und es hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt und irgendwann habe ich gedacht, hey komm, ich glaube, ich muss einfach für diese Situation beten. Und jetzt ratet mal, was passiert ist. Nichts, ja. Ich habe mich irgendwann selbst hingestellt und das Treppenhaus gefegt und gewischt, weil es einfach nicht passiert ist. Erst einige Tage später hat sich das dann alles geklärt. Aber das erleben wir doch alle ziemlich oft wahrscheinlich, oder? Wir beten und wir haben danach das Gefühl, wir müssten die Zimmerdecke putzen, weil die ganzen Gebete da oben irgendwo kleben. Wir erleben das nicht, dass wir beten und sofort irgendwas passiert. Diesen Brief vom Himmel, diese Sofortantwort. Gebet, zack, Lösung. Das ist aber genau das, was Gott hier verspricht. So wird es sein. Ehe sie rufen, antworte ich. Während sie noch reden, höre ich. In Gottes neuer Schöpfung, da kann man gar nicht mehr auf dem Schlauch stehen, weil zwischen Gott und uns überhaupt kein Schlauch mehr passt. Da ist der Kontakt direkt, unmittelbar, ohne Trennung. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr betet und dann irgendwann während dem Beten abschweift. Wahrscheinlich nicht, ihr seid alle sehr gute Christen, aber ich erlebe das sehr häufig. Da kommen einem während dem Beten irgendwie die tollsten Gedanken, was man noch einkaufen könnte zum Beispiel. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil es sich manchmal so anfühlt, als würde man ein frommes Selbstgespräch führen. Als würde da niemand zuhören. Aber genau das wird sich ändern. Gott steht uns gegenüber. Und dann, da bin ich fest überzeugt, wenn Gott uns gegenübersteht, dann wird uns das Abschweifen sehr, sehr schwer fallen. Schon bevor wir ihn bitten, wird er antworten. Für mich klingt das schon sehr arg nach Schlaraffenland. Bevor wir bitten, hört er uns und handelt danach. Wir werden erhört. Und jetzt noch mein vierter Punkt. Wir werden versöhnt. Ich weiß nicht, wer von euch alles einen Garten hat und wer von euch da regelmäßig irgendwie drin arbeitet, seine Hecken schneidet, den Rasen mäht, Unkraut jätet. Gerade bei sowas wird mir immer wieder bewusst, wir Menschen, wir leben doch schon so ein Stück weit im Kampf gegen die Natur. Das muss man irgendwie bändigen, diese Hecken. Und wenn man dann mal 3 Wochen nichts mehr gemacht hat, dann sieht es alles aus wie Hulle. Und wir versuchen das zu bändigen, zu zähmen, damit wir einigermaßen gut und schön leben können. Und auch das wird sich ändern. In der neuen Welt wird nicht mehr das Gesetz des Stärkeren zählen. Da muss man sich nicht mehr gegeneinander durchsetzen. Da gibt es keinen Streit mehr. Das schreibt nämlich Jesaja in Vers 25, Wolf und Lamm weiden zusammen und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Versöhnung. Der Mensch muss sich nicht mehr gegen die Natur oder gegen seine Mitmenschen auflehnen, weil er versöhnt ist. Es ist kein Überlebenskampf mehr, sondern Frieden. Es kämpft nicht mehr einer gegen den anderen, sondern man lebt miteinander. Das gilt für Mensch und Natur, das gilt für Menschen untereinander und das gilt für Mensch und Gott. Da gibt es keine Feindschaft mehr. Man fühlt sich nicht mehr, als müsste man sich mit dem Ellenbogen Platz machen. Da gibt es Platz für jeden und niemand muss fürchten, seinen zu verlieren. Morgen, morgen, nur nicht heute. Sagen alle Christenleute. Für mich ist das eine Aussicht, die das Leben erst so richtig lebenswert macht. Und das hat nichts mit Lebensflucht zu tun oder mit Vertröstung auf die Ewigkeit oder mit Faulheit, wofür dieses Sprichwort ja eigentlich steht. Wer so eine Perspektive hat, der wird ganz anders leben. Der ist nicht mehr gezwungen, den Augenblick voll auszukosten. Der muss nicht mehr für sich das Maximum rausholen. Der kann dienen, weil er nicht mehr das Gefühl hat, benachteiligt oder übergangen zu werden. Der kann getrost auf morgen warten, weil er weiß, dass Gott es übermorgen schon vorbereitet hat. Der kann zu jedem Zukunftsplan sagen oder denken, so Gott will und wir leben. Weil er weiß, dass Gott ihm eine größere Zukunft schenkt. Gott macht uns frei. Frei von heute, frei von morgen, frei ihm zu dienen und frei ihm zu vertrauen. Amen.